Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Amerika hat gewählt und noch steht nicht fest, wer der nächste Präsident der USA ist, obwohl der Alte sagt, er sei's. Wir wollen gleich die Stimmen von zwei Schriftstellerinnen zu diesem Tag, zu dieser Wahlnacht hören. In Kalifornien lebt Annette Mingels, die deutsche Romanautorin. Wir sind mit ihr verbunden, ebenso wie mit Nell Sink, der US-Amerikanerin, die alles von ihrer deutschen Wahlheimat aus in Brandenburg verfolgt hat. Es steht spitz auf Knopf, die Präsidentenwahl in den USA hat noch keinen klaren Sieger. Und wir sind jetzt mit der Schriftstellerin Annette Mingels in San Francisco verbunden. Vor 2 Jahren ist sie mit ihrer Familie in die USA gezogen. Guten Tag, Frau Mingels.
Hallo, guten Tag, Herr Scholl.
Bei Ihnen ist es jetzt später Abend. Wie haben Sie denn diese Wahlnacht und diesen Tag verbracht und erlebt?
Ich habe seit 6 Uhr Fernsehen geschaut, tatsächlich mit Freunden zusammen. Alle hatten ein Biden-Harris-T-Shirt an, nur ich hatte keins dabei. Aber es war, es war spannend und es war schrecklich. Es ist diese Hochrechnungen hier, die gehen hin und her. Es ist ja auch wirklich noch gar nichts zu entscheiden. Was man aber wahrscheinlich sagen kann, ist, dass es knapper rauskommt als gewünscht und hoffentlich auf der richtigen Seite rauskommt mit Biden. Aber es ist knapper, als man sich's gewünscht hat. Und das ist schlimm, weil alle Leute sind hier nicht nur sehr gespannt, sondern auch sehr angespannt. Das ist für viele hier wirklich eine existenzielle Überlegung, ob man dann überhaupt hier bleiben, in Amerika bleiben möchte oder lieber nach Kanada auswandert oder wie auch immer. Man sitzt on pins and needles. Diesen Satz habe ich heute gelernt.
Das ist also,
man sitzt wirklich auf Nadeln.
Das ist also die Stimmung, wie Sie an diesem ja mit Ihren Freunden verbracht haben, dass also wie die Leute wirklich sagen, Herr, also wenn das jetzt nicht klappte, dann wandere ich aus.
Ja, es geht so sehr ins Existenzielle und Persönliche rein. Ich kenne jetzt inzwischen 4 Familien, in denen es quasi in der Familie solch eine Spaltung gibt, dass man nicht mehr miteinander redet. Und das ist nicht, weil der eine Demokraten wählt und der andere Republikaner, sondern das liegt wirklich an dieser ethischen und moralischen Struktur, die Trump da hat und installiert hier, dass die Leute wirklich den Respekt vor dem anderen verlieren, der eben jetzt in dem Fall die Leute, die ich kenne, die Demokraten sind, vor denen, die Trump wählen und man wirklich miteinander nicht mehr redet. Also Eltern mit erwachsenen Kindern, Geschwister untereinander. Das ist schon, also das geht wirklich ans Eingemachte, ja.
Und das ist selbst sozusagen im Joe Biden State Kalifornien, der ja auch immer eine sichere Bank als Staat ist für die Demokraten. So erleben Sie das in Ihrem Umfeld, ja?
Ja, also ich kenne nur Demokraten hier. Ich habe den Eindruck, das ist schon sehr eindeutig hier. Aber viele kommen ja nicht ursprünglich aus Kalifornien, sondern die haben dann Verwandte in Michigan und Arizona und Texas. Und mit denen ist es wie in 2 unterschiedlichen Welten. Man kommt wirklich nicht mehr zusammen. Und dann auch hier schon in Kalifornien auch, wenn man hier nahe San Francisco ist, das ist alles Bidenland. Aber wenn man weiter ins Ländliche geht, kommt man manchmal in Ortschaften, da sieht man dann schon diese großen Trump-Schilder und da hat auch keiner eine Maske auf, wenn es geht. Ne? So, das ist dann schon anders als hier stadtnah und das ist schon andere Stimmung auch in Kalifornien.
Im Lauf des Abends, Frau Mingels, ist eine ganz interessante Statistik veröffentlicht worden, die ich gesehen habe. Eine Umfrage einen Tag vor der Wahl, da ging es um wahlentscheidende Themen. Ne? Und da haben 35% der Befragten die Wirtschaft als wichtigste Entscheidung benannt und 20% den Rassismus und nur 17% die Corona-Epidemie. Und das ist doch überraschend. Hat sich da Corona und so Trumps Missmanagement der Krise anscheinend gar nicht so ausgewirkt? Oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist wahrscheinlich, ich hab auch Statistiken dazu gesehen und das unterscheidet sich immer so ein bisschen, je nachdem, wer die Frage beantwortet. Demokraten legen da andere Gewichtung als die Republikaner und Schwarze andere als Weiße. Aber ich glaube, dass die Wirtschaft natürlich für viele hier wirklich spürbar ein Problem geworden ist, mit Corona auch, aber das ist quasi, das so könnte ich es mir erklären, dass manche denken, mit Trump kriegen wir die Wirtschaft auf Teufel komm raus wieder hoch, weil er auch keine Rücksichten auf irgendwelche anderen Faktoren nimmt. Und von daher ist das vielleicht etwas, was tatsächlich auf so einem ganz seltsamen Wege Trump doch noch hilft, ja. Mhm.
Ich meine, der von allen Demokraten erhoffte Durchmarsch von Joe Biden, der ist ja jetzt wirklich ausgeblieben. So der klare Vorsprung bei den Umfragen hat sich nicht bestätigt. Wenn ich jetzt an Ihren Wahlabend denke, Frau Mingels, wie Sie da mit Ihren Freunden sitzen, war da die Stimmung am Anfang so, dass man dachte, okay, jetzt hoffentlich wird es wirklich so klar? Und dann gab es sozusagen pro Stunde, wuchs die Depression oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kann man so ungefähr so sehen, wobei es auch von Anfang an eigentlich eher angstvoll war. Ich glaube, seit der Wahl vor 4 Jahren hält man grundsätzlich jetzt alles für möglich. Und auch wenn die ganzen vorherigen Umfragen eigentlich schon eine klare Führung für Biden sagten, waren alle, die ich kannte, verhalten und sagten, jetzt warten wir ab, ne, ob das dann wirklich kommt. Das hat das letzte Mal auch nicht geklappt. Von daher war man von Anfang an vorsichtig. Und und wurde im Laufe des Abends deprimierter. Aber es ist ja immer noch die Hoffnung da, dass mit der Auswertung der Briefwahl, von der man ja erwartet, dass sie deutlich mehr zu Biden tendiert, dass man da vielleicht wirklich noch sich berappeln kann.
Nun ist aber der erste Tweet von Donald Trump schon raus. Die Demokraten wollten die Wahl stehlen und das werde er nicht zulassen. Wie auch immer die Verteilung jetzt am Ende ist, Frau Mingels, werden wir jetzt auch wirklich diese auch juristische Schlacht um den Sieg sehen. Am Ende triumphiert er ja meistens der Amtsinhaber, wenn man an die Wahl im Jahr 2000 denkt. Wie blicken Sie darauf die nächsten Tage?
Ja, also ich glaube, er hält sich da wirklich bereit. Er hat gestern in den Nachrichten auch gesagt, er hat die Anwälte, die stehen quasi bereit, sobald er verloren haben sollte. Und die sind auch ganz gut ausgestattet worden von Spendern mit Geldern. Das, was aber auch noch zu befürchten steht, ist, dass es zu Unruhen tatsächlich kommen könnte von den ganzen rechtsradikalen Gruppierungen, denen Trump ja immer wieder den Rücken gestärkt hat. Also die er auch immer wieder implizit quasi aufgefordert hat, sich bereit zu halten. Und das macht einem dann schon Angst. Also rechtsradikale Gruppierungen ist das eine. Bewaffnete rechtsradikale Gruppierungen, die vom Präsidenten auch noch unterstützt werden, das macht einem, also das ist schon furchteinflößend ein bisschen, ja.
Danke Ihnen, Annette Mingels, für diese Eindrücke. Alles Gute nach San Francisco.
Vielen Dank, Herr Scholl. Ihnen auch alles Gute.
Und dieses Gespräch haben wir vor 2 Stunden aufgezeichnet und gehen jetzt von der deutschen Schriftstellerin in den USA zur nächsten amerikanischen. In Deutschland schon länger lebt Nell Sink hier in Brandenburg. Sie ist am Telefon. Guten Morgen, Frau Sink.
Hallo.
Als wir gerade eben vorhin mit Annette Mingels in Kalifornien gesprochen haben, Sie haben sich das auch angehört, Frau Sink, hatte sich Donald Trump noch nicht zum Sieger erklärt. Das hat er inzwischen getan. Was sagen Sie dazu? Es war fast zu erwarten. Ne? Sie lachen schon.
Naja, das schuldet er seiner Basis. Also die wären enttäuscht, wenn er das nicht machen würde. Ich meine, in seinem Kopf ist er ein Diktator, auf Twitter ist er ein Diktator. Aber die USA ist noch nicht ganz so weit.
Wie war Ihr Wahlabend oder Ihre Wahlnacht denn, Frau Sink?
Ja, ich bin tatsächlich um 7:30 schlafen gegangen. Das ist auch ein Verdienst. Und als ich morgens aufgewacht bin heute, habe ich mir erstmal überlegt, will ich das wissen? Nicht wirklich. Das habe ich, bevor ich überhaupt ins Internet geschaut habe, um die Nachrichten zu sehen, habe ich 20 Minuten lang was gelesen im Zauberberg vom Thomas Mann.
Oi, das ist aber wirklich eine Therapie, gleich in den Zauberberg zu gucken. Aber Frau Sink, wie enttäuscht waren Sie oder sind Sie, dass dieser klare, erwartete Sieg von Joe Biden doch jetzt so enttäuschend ausgeblieben ist? Oder haben Sie das auch erwartet, dass es doch jetzt so knapp ist?
Ich bin gar nicht enttäuscht. Ich habe es ganz genau erwartet, weil jeder wusste, die Demokraten haben Briefwahlzettel gewählt, weniger live, so persönlich. Und dass es Tage dauern würde, war einfach klar. Und ich habe in Bundesstaat Pennsylvania gewählt und da wird es am allerbrenzligsten, weil da sowas wie alle Demokraten.
Haben Sie eigentlich per Briefwahl gewählt dann? Oder
ja, waren Sie, von Deutschland aus.
Ja, ja. Aber Sie stammen ja aus Virginia, Frau Sink, ne? Sind ein Southern Girl sozusagen. Der Bundesstaat ist an Joe Biden gegangen. Das dürfte Sie zumindest gefreut haben.
Ja, natürlich. Virginia ist nicht das war. Also es war, als ich da aufgewachsen bin, war es praktisch noch die Konföderierten. Und jetzt ist es ein recht progressiver Staat. Da kann ich stolz auf Virginia sein. Aber Pennsylvania, also ich habe in Virginia nie so viele Südstaatenflaggen gesehen wie in Pennsylvania auf dem Land. Und da sind die Leute offen rassistisch. Also die kennen keine Schwarze, die haben nie mit Schwarzen zusammen gelebt oder sowas. Die es sind einfach eine spätere Generation von weißen Einwanderern aus Europa, haben mit Schwarzen nichts am Hut und sind da unerbittlich.
Ich Vorhin im Gespräch mit Frau Mingels habe ich diese Umfrage erwähnt mit den wahlentscheidenden Themen. Und da war ja wirklich auch die Wirtschaft ganz stark. Und erst im zweiten Punkt zu 20% haben Leute gesagt, dass der Rassismus für sie wahlentscheidend wäre. Ich habe auch dem Zusammenhang an Ihren Roman Virginia denken müssen. Vor ein paar Jahren haben Sie praktisch diese Vergangenheit eigentlich sehr gut beschrieben. War das Thema also dann doch nicht so brisant, so relevant in den USA, wie wir es vielleicht irgendwie hier von Deutschland aus wahrgenommen haben?
Der Rassismus ist universell und stark und wird durch die unkontrollierte Migration in USA genauso befördert wie in Deutschland. Aber Sie müssen sich nur kurz überlegen, die meisten Menschen haben nicht irgendwie VWL studiert, sondern wenn Sie Wirtschaft sagen, meinen Sie Ihre Steuern. Und es ist einfach so, es ist Fakt, dass man mit Republikanern weniger Steuern zahlt. Man kriegt auch weniger vom Staat zurück, aber so weit denken können oder wollen die meisten nicht. Und dagegen müssen die Demokraten jedes Mal ankommen mit irgendeinem Thema, das stärker ist als die Steuern. Und versuchen Sie das mal, das ist nicht so einfach.
Sie waren im Sommer schon mal bei uns in der Lesart, Frau Sink, mit Ihrem jüngsten Roman. Und da haben Sie uns auch erzählt, dass der Riss, der derzeit durch Amerika geht und viel beschrieben wird, auch Ihre Familie trennen würde. Ihr Bruder nämlich, der würde Donald Trump wählen. Haben Sie schon von ihm gehört?
Ja, heute Morgen hatte ich eine Mail von ihm über ein Video, das er gesehen hatte auf YouTube, auf der Webseite Bahnorama. Es ging um die Lilliput-Bahn im Wiener Prater und ob ich schon mal da gewesen wäre. Das heißt, auch er hat langsam eingesehen, dass wir politische Themen einfach gar nicht mehr ansprechen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Also akustisch oder?
Nein, wie meinte er das, also dass er Ihnen da diese Lilliput-Bahn schickte, dass Sie nicht...
Also ausgerechnet am Wahltag fragte mich, ob ich schon mal auf der Lilliput-Bahn in Prag war.
Also, ach so, jetzt...
Also, das heißt, er weiß, dass mit mir einfach, kann den politischen Spaß betreiben, ja. Ich werde nicht drauf eingehen.
Aber haben Sie nicht dann gleich drauf geantwortet, ja geht's noch, Bruder Herz, hast du sie noch alle?
Nein, natürlich nicht. Also das ist ein, das, sowas nennt sich Frieden. So funktioniert Frieden.
Nelsing, was kommt denn jetzt? Was erwarten Sie für die nächsten Tage, bis denn ein Sieger feststeht? Glauben Sie, dass es zu Unruhen kommen wird?
Nein, auf keinen Fall. Diese Gruppierungen sind klein und es gibt noch wirklich keine Anzeichen, dass Militär oder National Guard oder sonst wer zu Trump irgendwie überläuft und ein Coup veranstaltet. Das ist alles ein bisschen weit hergeholt. Also ich erwarte einfach, dass es wehtun wird die nächsten Tage, weil Trump alles Mögliche sein wird, einfach um die Leute aufzustacheln, um seine Gegner aufzustacheln. Er will, dass sie hysterisch sind und er weiß, dass er das sehr schnell erreichen kann mit ein paar Plattensprüchen auf Twitter. Und das wird er auch tun. Man muss das über sich ergehen lassen und irgendwann sind die Stimmen in Pennsylvania ausgewählt. Er wird natürlich auch dagegen versuchen, vorzugehen. Auf was für dramatische Weise werden wir noch sehen. Aber ja, da muss man sich wieder zurück in den Trance-Zustand versetzen, den ich heute Morgen so erreicht hatte mit dem Zauberberg.
Mit dem Zauberberg haben wir begonnen, mit dem Zauberberg schließen wir. Dankeschön, Nelsing, für Ihre Eindrücke dieser spannenden Wahlnacht und Ihre Einschätzung, was jetzt kommt.
Straßenkritik.
Ich bin die Anja Lippmann aus Michelstadt und habe The Great Gatsby von Scott Fitzgerald gelesen. Da geht es um die Darstellung der amerikanischen High Society Gesellschaft in den 20er Jahren. Der Gatsby ist der ganz reiche Milliardär, der große Fäden schmeißt und das Ganze endet ein bisschen tragisch. Mir hat das Buch gefallen, eben wegen der Darstellung der amerikanischen Gesellschaft und weil wir im Moment relativ viel mit Amerika zu tun haben, weil mein einer Sohn gerade ein Auslandsjahr dort macht.
In Michelstadt im Odenwald treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Anja Lippmann gehört dazu, die uns Weltliteratur empfiehlt mit dem großen Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Als Diogenes Taschenbuch gibt es eine günstige Ausgabe für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und der politischen Brisanz dieses Tages wollen wir jetzt noch mit einem US-amerikanischen neuen Roman Rechnung tragen. Er heißt Homeland Elegien, geschrieben von Ayat Akhtar, dem 1970 in New York geborenen Autor, der zu den meistgespielten Dramatikern der USA gehört, vielfach mit Preisen geehrt. Jetzt gibt es diesen zweiten Roman von Ayat Akhtar auf Deutsch und für uns hat Ulrich Noller das Buch gelesen. Mit ihm sind wir verbunden. Sagen Sie uns, Herr Noller, zunächst ein paar Worte zu diesem Ayat Akhtar. Was ist er für ein Schriftsteller?
Das ist einer der bekanntesten Dramatiker überhaupt, wie Sie gerade schon angedeutet haben. Sein erster Roman erschien 2012, das ist jetzt der zweite. Und er ist jemand, der sich sehr dezidiert mit den Blickwinkeln und Perspektiven muslimischer US-Amerikaner auseinandersetzt in seiner Literatur, aber auch in seiner Theaterarbeit.
In welches Homeland, in welche Heimat also oder vielleicht sogar in welches Herz Amerika vielleicht führt uns denn jetzt Ayat Akhtar?
Also erstmal führt er uns sozusagen in sein eigenes Herz, in sein Hirn und in sein Leben. Und damit führt er uns zugleich aber auch in die Welten von Muslimen, jüngeren Muslimen, Muslimen mittleren Alters, erst 1970 geboren in den Vereinigten Staaten. Und parallel geht es auch in ganz verschiedene Milieus, in denen er zu tun hat. Und so entsteht ein großes Gesamtbild, so eine Art kritische Bestandsaufnahme. Darauf deutet ja schon der Titel hin mit den Elegien, wehmütige Klagen über die Heimat.
Aber das hört sich jetzt nicht nach einem Roman an, Herr Noller, oder? Wird doch eine Geschichte erzählt?
Ja, es ist so, dass es ein großer Hybrid ist, dieses Buch. Also eine Mischung aus verschiedenen Formen. Es hat was Essayartiges, es hat was von einem Memoir, also autobiografischer Literatur. Es hat was von einer Entwicklungsgeschichte, es ist auch Migrationsliteratur. Es ist aber auch, und das setzt sich dann sozusagen im Hirn der Leserinnen zusammen, ein großer Familienroman von ihm selbst, aber auch eben von den Menschen um ihn herum, die in der Regel pakistanischstämmig sind, aber schon sehr lange in den Vereinigten Staaten leben und dort verwurzelt sind.
Und von welchen Vorkommnissen, Ereignissen, vielleicht auch historischen Erlebnissen erzählt er dann?
Also ein ganz wichtiger Kristallisationspunkt dieses Romans sind die Anschläge von 9/11. Das weiß man ja, dass seitdem das Leben von Muslimen sich in den Vereinigten Staaten in vielerlei Hinsicht geändert hat. Und was das bedeutet und wie sich das anfühlt im Alltag gewissermaßen, aber auch was man gedanklich draus machen kann, das ist eine der Fragen, die sich sozusagen wie ein roter Faden durch diese Geschichten zieht. Und die Geschichten an sich entführen in verschiedenste Welten, in denen er zu tun hat. Also das geht einerseits um einen verarmten Theaterautor, der gucken muss, wo er sein Geld herbekommt. Er erzählt aber auch von Erlebnissen im amerikanischen Hinterland sozusagen, also in den typischen Trump-Gefilden. Er erzählt aber auch von Erlebnissen in New York an der Wall Street, wo er durch Zufall hineingerät und dann eine Zeit lang ein sehr juxulöses Leben führt. Also es ist sehr facettenreich und vielschichtig, kann man sagen, wie er das Land porträtiert.
Und in welchem Ton macht er das?
Naja, das ist einerseits so ein vorsichtig forschender Ton. Er ist aber so, dass er von dem sachlichen Gefielten sozusagen auch immer wieder ganz nahe an sich und an andere Persönlichkeiten rankommt. Und dann ändert sich auch die Tonlage. Aber insgesamt ist er eigentlich ein freundlich distanzierter Beobachter. Da täuscht auch der Titel so ein bisschen. Es ist gar nicht so klageartig und so superkritisch in der Tonage, aber durchaus in der Art und Weise, wie er auf die Gesellschaft guckt. Wobei man immer auch spürt, die ganze Zeit eben auch von der Atmosphäre, von Ton her, dass letztlich möglicherweise auch Licht am Ende des Tunnels zu erwarten ist.
Nun nimmt man dieses Buch bei uns natürlich auch mit der Frage in die Hand, über die die halbe Welt schon seit längerem diskutiert. Wie hat es denn zu dieser gesellschaftlichen Spaltung, zu dieser Entwicklung, zu dieser Polarisierung im Land kommen können? Lesen wir denn in diesem Roman, Herr Noller, Antworten? Lernen wir die USA vielleicht besser zu verstehen?
Also wir lesen keine direkten Antworten. Er ist niemand, der was lehren möchte. Und doch schwingt dieses Thema gewissermaßen die ganze Lektüre über zwischen den Zeilen und zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Milieus, in denen es angesiedelt ist, mit. Und man bekommt Antworten auf Fragen, die man sich stellt, auch Fragen, die man sich vorher gar nicht gestellt hat. Die werden ganz neu aufgeworfen. Aber es ist halt so, dass man sich selbst durch die Lektüre eben zwischen den Zeilen diese Antworten gewissermaßen erarbeitet im Hirn. Das finde ich ziemlich beeindruckend, wie er das macht, also wie er da Informationen vermittelt, ohne die allzu direkt zu präsentieren. Abgesehen davon, finde ich, ist es auch einfach ein wirklich brillant durchdachtes, komponiertes und geschriebenes Buch, das in Teilen dann auch noch richtig witzig ist, also ein ganz großes Lesevergnügen. Speziell jetzt zu den aktuellen politischen Ereignissen eine sehr gute Begleitlektüre, finde ich.
Homeland Elegien, der Roman von Ayat Akhtar. Jetzt in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren auf Deutsch im Glasen Verlag veröffentlicht mit 464 Seiten für 24 Euro. Ulrich Noller hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung lesen Sie in Ruhe nach auf unserer Lesartseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Es ist Tag 2 nach den furchtbaren Anschlägen in Wien mit Toten und vielen Verletzten am Telefon. Dort ist jetzt die Schriftstellerin Marlene Strerowitz. Guten Tag, Frau Strerowitz.
Guten Tag.
Mit welchen Empfindungen, Gedanken haben Sie denn diesen Anschlag selbst und den Tag danach verfolgt?
Ich bin in den Reaktionsnotstand geraten, der uns in all den Katastrophen, denen wir gerade entgegensehen, zuschauen und beobachten müssen, geraten und bemühe mich, eine Ruhe zu bewahren und mich nicht von dem Attentat in etwas verleiten zu lassen, was ich nicht über mich bestimmen lassen will. Das heißt, ich stehe ganz weit weg und bemühe mich, die Trauer zurückzuerobern und die Empörung dazu zu benutzen, die Trauer hochzuhalten.
Nach Montagabend hörte man, es läge ein großer Schrecken über der Stadt. Die Straßen seien leer, alle sollten zu Hause bleiben, weil man ja noch nicht sicher war, ob noch ein Täter auf der Flucht ist. Wie nehmen Sie das heute wahr?
Ja, das ist schon hässlich. Meine Enkelkinder mussten zu Hause bleiben. Die gehen auch, der eine geht ja auch in den ersten Bezirk in die Schule. Das ist schrecklich, das ist unheimlich. Und das ist der Krieg aus Syrien, der jetzt in Wien auch stattfindet. Da sind wir der Globalisierung ausgeliefert. Darum geht es ja auch, dass weltweit berichtet wird darüber. Das ist das Entsetzliche daran. Mittlerweile, glaube ich, ist alles zurückgekehrt und in diese seltsame Starre des Lockdown wieder verfallen. Es war ja der letzte Abend, bevor die Nachtsperre von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens ausgerufen wurde. Das war erst gestern eingesetzt und dieser Abend wurde von vielen Leuten benutzt, noch einmal in der Nacht in Freiheit herumzugehen. Und das ist noch eine größere Tragödie, weil das ja da ausgenutzt wurde, nicht? Der Täter hat das genau diesen Augenblick dazu benutzt, diese Tat zu begehen.
Wie sehen Sie, Frau Strerowitz, die politischen Auswirkungen dieser Tat, dieses Anschlags, der erschossene Täter, das weiß man jetzt, war den Behörden bekannt, war wegen Radikalisierung im Gefängnis, wurde vorzeitig, weil angeblich geläutert, entlassen. Was bedeutet das politisch, was wird das für Maßnahmen nach sich ziehen? Wie schätzen Sie das ein?
Nun, jetzt einmal führt das zu einer Radikalisierung und Aufplusterung in der Rhetorik. Also es wird nach mehr Polizei gerufen von allen Seiten und die Jugendstrafgesetze, die bei uns höchst liberal und freundlich sind und das zu Recht, werden in Frage gestellt. Das heißt, wie Krieg eben Krieg nur machen kann, wird etwas hereingezerrt, was unsere Kultur nicht betrifft. Es wird auch nicht die Frage gestellt, wie es sein kann, dass jemand, der hier aufgewachsen ist, in diese Situation kommen kann. Ich denke, dass es gut wäre, wenn eben dieser Reaktionsnotstand, der in der Politik nicht zur Kenntnis genommen wird, sondern zu sofortigem Schreien für die eigenen Wünsche führt, dass da die Staatstrauer eingehalten würde und einmal nichts gesagt wird und danach angeschaut wird, was war das nun, wie können wir das besser machen.
Hallo, Frau Strerowitz. Oh, jetzt hat sich unsere Leitung, glaube ich, irgendwie aufgehängt nach Wien. Frau Strerowitz, wir versuchen es nochmal, wenn nicht. Alles Gute nach Wien, haben Sie. Vielen Dank. Und jetzt hören wir doch Worte über Orte. So heißt das neue Buch von Phil. Comic-Kenner wissen jetzt gleich, welche Berühmtheit hinter dieser Abkürzung, diesem Kürzel steckt. Aber viele Menschen in ganz Berlin haben, ganz Deutschland haben den Berliner Künstler auch schon auf der Bühne erlebt in seinen Shows. Die letzte hieß Phil on the Hill. Und von diesen Touren, ja, nun lebt nun auch das Buch. Phil ist am Telefon. Hallo.
Hallo.
Ihr Verlag preist Ihren Roman ja an, ja, wie so ein Zirkusdirektor. Lasst euch verzaubern, Menschen, Ungläubige, staunt und erstarrt, ob der fantastischen Abenteuer, die unserem Freund auf seinen Irrfahrten zwischen Aachen und Berlin, Flensburg und Rosenheim zustoßen. Es sind Abenteuer, die ihresgleichen suchen. Was sind denn das für Abenteuer, Phil, von denen wir so entzücken lassen?
Also ich schrieb ja dieses Buch, das sind ja ursprünglich, waren es nur meine Texte, die ich auf Facebook schreibe, um auf meine Auftritte hinzuweisen und Werbung dafür zu machen, und die sind zum Teil ausgeufert, da habe ich Gedichte geschrieben und sonst was, und weil immer wenn es um nichts geht, schreibt man ja manchmal besonders witzig oder leichtfüßig, und so fand ich das, weil ich Facebook insgeheim verachte natürlich, habe ich da ohne Hemmung geschrieben. Bei meinen ersten beiden Büchern war ich sehr gehemmt. Und dann habe ich die genommen und dachte, wir machen die als Buch. Und dann kam Corona. Und dann dachte ich, nein, mach mal lieber ein richtig gutes Buch. Vielleicht musst du davon leben. Und dann habe ich halt noch einen fiktiven Roman noch dazu geschrieben,
entwickelt. Eine schöne, sexy Liebesgeschichte mit Lucy, der Verlagsdame, eingeflochten.
Genau, das habe ich. Sex, Abenteuer und Verschwörungstheorien.
Aber vor allem freut man sich ja an den Worten über die Orte, weil man guckt ja, was man alles findet. Also sie haben ja, zig Orte und zig Käfer irgendwie in ganz Deutschland bedacht mit ihrer Lyrik. Also zum Beispiel, wo muss man sich benehmen? Auf keinen Fall in Bremen. Habe ich mir jetzt gerade mal so rausgeschrieben, kann man sich gut merken. Sowas fällt Ihnen dann anscheinend immer sofort ein.
Ja, das ist ja auch nicht so schwer. Mhm. Ich toure erst seit 12 Jahren eigentlich. Also ich spiele schon seit 28 Jahren, trete ich auf, aber meistens in Berlin, Hamburg und so. Und dann habe ich mal diesen Preis gewonnen, die Freiburger Leiter. Das ist so ein Kabarettpreis. Und daraufhin wurde ich 2 Jahre gebucht in Lutherberg, in Hachhausen, in irgendwelchen winzigen Orten. Und bin 2 Jahre getingelt vor Menschen, die überhaupt nicht verstanden haben, was ich will. Und die auch zum Teil erst gar nicht kamen. Also ich bin auch vor 8 Leuten schon aufgetreten und so. Diese Tour war aber natürlich auch total lustig. Also wenn man wirklich, es ist ja sehr lustig, wenn man der falsche Mann am falschen Ort ist. Ich komme da mit meinem urbanen Humor und die Leute verstehen es einfach nicht.
Also das mit dem Stadt-Land-Gefälle, das macht eine bestimmte besondere Pointe in diesem Buch. Zum Beispiel machen sie sich also oft an Klein-Machnow beißen sie sich irgendwie die Zähne aus. Erst wollen sie gar nicht hin, dann doch, aber nur der Verlagsdame Lucy zuliebe. Dann stellt sich raus, dass gar nicht Klein-Machnow gemeint ist, sondern Klein-Dachau oder Klein-Schwachau. Irgendeine Gemeinde östlich von Klein-Dachau. Und am Ende werden sie wieder beide ausgeladen. Haben sie sich da sozusagen ein bisschen abgearbeitet mit ihrem als Städter mit der Provinz?
Eigentlich ist das nicht mein großes Problem, weil ich komme ja aus dem Märkischen Viertel und ist ja im Grunde genommen eine Provinz in Berlin. Also ich bin genauso aufgewachsen wie Leute in der Provinz. Ich komme aus diesem Hochhausghetto. Wenn wir irgendwo hingehen wollten, in die Disco oder zum Konzert, dann mussten wir 1,5 Stunden mit dem Bus fahren. Bei uns gab es nicht viel. Von daher habe ich jetzt keine städtische Arroganz. Aber ich fand es halt lustig. Also ich fand es lustig, dass ich in diese ganzen Orte eingeladen werde, weil ich dachte, wer kommt denn da und wer will das denn sehen und so. Ich glaube, ich war sehr unsicher, bevor ich da hingefahren bin. Und diese Unsicherheit habe ich so ein bisschen in dem Buch rausgelassen.
Mhm. Ich habe mir ja meine Lieblinge rausgeschrieben, zum Beispiel Oder an Mainz. Mainz, Mainz, where the sun never shines. Haben Sie denn so Favoriten, auf die Sie besonders stolz sind?
Ich mag gerne, wo nehmen Sie die Mutter weg? In Lutherberg. In Lutherberg, das war einer meiner schwächsten Auftritte. Da waren nicht mal eine zweistellige Zahl. Also ich glaube, da waren wirklich nur 7 Leute. Und war trotzdem ein schöner Auftritt. Also, ja.
Und Marburg verwechseln Sie gern mit Magdeburg, ne?
Ja, das passiert mir natürlich wirklich. Und ich bin ja auch wirklich, ich bin kein arroganter Städter, aber ich bin ungebildet, weil ich bin alter Westberliner und wir haben tatsächlich die Bundesländer in der Schule, glaube ich, gar nicht gelernt, weil wir wahrscheinlich im Westen gedacht haben, da gehen wir ja eh nicht hin. Und wir waren halt, hatten halt diese Sonder, wir waren diese bekloppte Insel und deswegen weiß ich echt nicht. Ich bin mit meinem damaligen Booker, sind wir nach Rheinsberg gefahren, da wurden wir irgendwie eingeladen, war Rheinshausen, ich weiß nicht, aber ohne H, ne? Also REI. Und wir fahren da irgendwo hin und es ist so eine bergige Gegend und er meint, hier ist ja gar nicht der Rhein. Und dann meinte ich, der kann ja nicht, der schreibt sich doch anders, Mann. Und aber wir waren wirklich beide Westberliner komplett schimmerlos unterwegs.
Das erinnert mich jetzt gerade an eine Stelle in einem Sven-Regner-Roman, wo jemand sagt, guck mal, Lenin mit H, die spinnen doch so. Ja. Apropos Sven-Regner, es gibt ja so das Genre Roadmovie, ne? So über die eigene Tour oder Lesereise. Sven-Regner hat mal drüber geschrieben, aber auch schon unsere Klassiker, Heinrich Heine, also sozusagen eine Art von Tour-Prosa verfasst. Also Heine hat zum Beispiel über Göttingen gesagt, die Stadt selbst ist schön und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. Haben Sie eigentlich ein bisschen was gelesen zu anderen Deutschlandreise oder haben Sie gesagt, nee, brauche ich nicht?
Nee, das ist alles so entstanden. Das war überhaupt nicht geplant, dieses Buch. Also ich habe mich an meine ersten beiden Bücher, da habe ich mir total einen abgekrampft, weil ich das so ernst genommen habe. Ich bin ja Comiczeichner ursprünglich und das Gute am Comic ist, dass es ja um nichts geht. Also man erwartet jetzt nicht, dass das irgendwie besprochen wird im Feuilleton und deswegen ist man relativ entspannt. Bei den Büchern war ich sehr unentspannt und ich hatte einfach Lust, mal ein entspanntes Buch zu schreiben, also wo ich selber auch Spaß habe und was halt wie ein Comic so meandert und auch crazy und krass ist. Aber ich habe jetzt, es war gar nicht als so ein Lesereiseroman geplant. Ich habe einfach drauf losgeschrieben und dann wurde es das.
Aber bei manchen Versen, ich will sie noch nicht ganz vom Haken lassen, Phil, da denkt man irgendwie, der Mann hat schon so ein bisschen Ahnung von Lyrik. Also weiß ich zum Beispiel, bei Mörikes blaues Band, das der Frühling draußen flattern lässt, da wird bei Ihnen ein graues Laken, das der frühe Februar über der Stadt ausbreitet und wo natürlich in Kleinmachnow. Ja, da denkt man schon, der Mann, der hat so seine Klassiker gelesen.
Nee, habe ich nicht. Ich hatte Deutsch-Leistungskurs. Also mein Reimschema ist diese alte Westberliner Pechbrot-Kampagne. Frohgemut denkt Panker Krause an sein Pechbrot für die Pause. So reime ich.
Sein Pechbrot das hing in der U-Bahn, ne?
Das hing in der U-Bahn. Und diese Reime oder Ed von Schleck-Werbung, so Hallo du da in der Bahn, wollen wir einen Schlecken fahren? Das sind echt simple Reime. Ich täusche manchmal an. Aber ich kann gut improvisieren und gut faken. Aber ich habe nichts gelesen.
Groß. Ich meine, jetzt touren Sie ja wahrscheinlich dann mit diesem Buch wieder durch die ganzen Städte oder so. Und das Buch ist auch dick, 336 Seiten. Man könnte sagen, die Versöhnung des Phil mit der deutschen Provinz wird dann aber mal interessant, wenn Sie in Kleinmachnow auftreten, oder?
Naja, ja, also ich tue ja natürlich jetzt gar nicht.
Ah ja, ja, momentan nicht, ne? Stimmt.
Genau, aber
Denkfehler von mir, pardon.
Genau, aber klar, also ich bin mit der Provinz, also Kleinmachnow ist ja keine Provinz, das sind ja alles irgendwelche Vögel, die aus Berlin rausgezogen sind, wie überall. Jemand anders kommt gar nicht zu mir da, glaube ich. Und ich bin da gern. Also.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke, Phil, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen und den Worten über Orte, die Reisen des Phil. Das neue Buch ist im Heine Verlag erschienen.